Vielleicht haben sie einfach, sind sie alle verzweifelt und haben denn das Weite gesucht. Deswegen mussten es mehrere sein. Aber was die eigentlich durch die Bank weg alle gesagt haben, war, Mathe ist logisch. Also wenn man die einfachsten Dinge beachtet und anwendet, dann ist das einfach logisch. Und ich habe mir gedacht, ich stelle mich mal heute meiner größten Sorge und Angst und wir probieren das einfach mal aus, ob Mathe wirklich so logisch ist, wie meine Mathe-Nachhilfelehrer immer so sagten. Und mein Mathelehrer, der hat dann gesagt, wenn hier eine 5 steht und dann ist da dieses komische Zeichen, was ich als Christ natürlich eher so interpretieren würde, als Kreuz, aber und wenn danach nochmal solch eine Zahl steht, dann geht es gar nicht anders, dann ist die logische Schlussfolgerung, dass hinter diesem Gleichheitszeichen eine 10 steht. Es ist ganz logisch. Wenn man das beachtet, dann ist Mathe ganz logisch. Was weiß ich, wenn dann hier eine 4 steht und hier eine 6, dann ist es auch ganz logisch, dass hier eine 10 rauskommt. Und unser Bibeltext, mit dem wir uns heute beschäftigen werden, der hat auch was mit Logik zu tun. Eigentlich mit etwas ganz Einfachem. Und wir haben letzte Woche davon gelesen, dass das Volk Israel sich versammelt hat und die haben alle dem Wort Gottes zugehört. Also, die haben gehört. Ich schreibe das mal hier mit auf. Hören. Die haben gehört. Und wir haben dann auch gelesen, dass das Volk Israel ganz tief betroffen war, als sie Gottes Wort gehört haben. Und wir haben uns damit beschäftigt, dass sie Gottes Wort verstanden haben. Also hören plus verstehen ist eigentlich, und jetzt kommt die logische Schlussfolgerung, mit der wir uns heute beschäftigen wollen. Wer schon ein bisschen länger in einer Gemeinde, in einer Kirche unterwegs ist, der wird schon ahnen, was die logische Konsequenz dessen ist, was wir letzte Woche uns angeschaut haben. Aber auch wenn du mit Christsein nicht so ganz viel zu tun hast, dann kannst du sicherlich schon erahnen, was da rauskommt, wenn man etwas hört und auch etwas versteht. Dann sollen wir nämlich etwas damit machen, tun, genau. Wir sollen etwas damit tun. Und darum geht es auch heute in unserem Bibeltext. Wir sollen mit dem Wort Gottes, was wir lesen, was wir hören, was wir dann verstehen, das sollen wir auch tun. Und ich weiß nicht, wie das euch geht. Wenn ich dieses Wort tun höre, dann stellen sich schon so ein bisschen meine Nackenhaare zu Berge. Tun, das hört sich immer so schwer an. Das hört sich immer so anstrengend an. Und vielleicht ist das ja auch eine Erfahrung, die der eine oder andere von euch mit dem Wort Gottes auch so gemacht hat oder auch im Moment macht. Da seid ihr vielleicht und lest Gottes Wort und ihr denkt euch, ja, ich will das tun. Ich weiß, dass Gottes Wort gut ist und dass, wenn ich das auf mein Leben anwende, wenn ich das tue, dann schenkt mir das auch auf Freude und Segen. Dann ist das gut für mein Leben. Aber es ist so schwer. Es ist so schwer, Gottes Wort zu tun. Oder vielleicht sagst du, ja, das mit dem Jesus, ah, der ist ja eigentlich ganz okay, den finde ich ja ganz gut, aber was der alles von mir will, da habe ich keine Lust drauf. Das ist mir zu anstrengend. Habt ihr mal gelesen, was in der Bergpredigt steht? Wir sollen unsere Mitmenschen lieben, wir sollen vergeben, wir sollen unseren Feinden, sollen wir Gutes tun, sollen wir in einer Art und Weise begegnen. Nee, das ist mir einfach alles zu anstrengend. Vielleicht sitzt aber auch der eine oder andere hier, der, wenn er dieses Wort tun hört und das mit Gottes Wort in Verbindung bringt, dass ihm Angst und Bange wird. Weil er vielleicht sein Leben lang immer gedacht hat, ich muss etwas tun, damit der gnädige Gott mir irgendwann mal seine Gerechtigkeit schenkt, dass er mir Gutes tut. Und wenn ich Gottes Wort nicht tue, dann wird er mir das auch zeigen, dass das nicht in Ordnung war. Dann wird er mir zeigen, dass ich beim nächsten Mal doch wieder tun soll und mich doch wieder ein bisschen besser anstrengen soll. Und diese Angst, die kann sich durch das ganze Leben ziehen. Das würden wir natürlich nie so formulieren, aber unser Leben, das spiegelt das vielleicht doch wieder. Eine Angst davor, Gottes Wort nicht zu tun. Und dann kommen wir vielleicht dahin, dass wir Gottes Wort tun aufgrund von Schuldgefühlen oder aufgrund von Pflichtbewusstsein. Ja, das ist das, was von mir gefordert wird Und das ist der einzige Grund, weswegen ich mich anstrenge und das dann auch tue. Und ich glaube, wir Menschen, wir leiden darunter. Also ich leide darunter. Unter solchen Schuldgefühlen, unter solchen Pflichtbewusstseinsgefühlen, wo ich eigentlich denke, ja, ich muss das tun, damit Gott mir dann vielleicht irgendwie gnädig ist. Und ich frage mich, gibt es eine Antwort, wie ich diese Schuldgefühle, diese Angst, diesen Schrecken, diese Anstrengung mit dem Wort Gottes, dass ich davon loskomme? Gibt es eine Möglichkeit, dass ich Gottes Wort fröhlich machen, tun kann und fröhlich anwenden kann? Und dieser Text, den wir uns heute anschauen, der will uns dabei helfen. Denn das, was wir erleben, das, was ich erlebe, das haben die Leute damals, wo dieser Text geschrieben wurde, wo das spielt, auch erlebt. Und ich finde diesen Text so ermutigend und so schön, weil er uns hilft. Und wir wollen ihn zusammen jetzt einmal lesen. Wir gehen weiter in unserer Nehemia-Reihe und wir sind immer noch im 8. Kapitel. Und wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt sie ruhig auf. Ansonsten könnt ihr hier vorne mitlesen. Ich lese aus Nehemia 8, die Verse 13 bis 18. Am zweiten Tag kamen die Sippenoberhäupter des ganzen Volkes mit den Priestern und den Leviten zu Esra, dem Lehrer, um die Worte des Gesetzes noch genauer zu studieren. Und da fanden sie im Gesetz, was Mose auf Befehl des Herrn geschrieben hatte. Da hat er nämlich geschrieben, die Israeliten sollen während des Festes im siebten Monat in Laubhütten wohnen und sie sollen in Jerusalem und in allen ihren Städten ausrufen und bekannt machen, geht auf die umliegenden Berge und holt frische Zweige von edlen und wilden Ölbäumen, Myrten, Dattelpalmen und anderen dicht belaubten Bäumen, damit wir Laubhütten bauen können, wie das Gesetz es vorschreibt. Da ging das Volk hinaus, holte Zweige und baute sich Laubhütten. Die einen auf den flachen Dächern ihres Hauses, andere in ihren Höfen, in den Vorhöfen des Tempels und auf den freien Plätzen am Wassertor. Die ganze Gemeinde der Heimkehrer baute Laubhütten und wohnte in ihnen. Das hatten die Israeliten seit der Zeit Josuas, des Sohnes Nuns, bis zu diesen Tagen nicht mehr getan. Alle waren glücklich und voller Freude. Täglich vom ersten bis zum letzten Festtag las Esra laut aus dem Gesetzbuch vor. Und 7 Tage wurde das Fest gefeiert. Am 8. Tag fand die im Gesetz vorgeschriebene Festversammlung statt. Ich finde das so schön. Das Volk Israel hat am Tag zuvor, haben die sich 6 Stunden schon auf dem Platz beim Wassertor gestellt und haben Gottes Wort gehört. 6 Stunden lang. Und am nächsten Tag haben sie immer noch nicht genug gehabt. Sie kommen wieder zusammen. Diesmal die Oberhäupter der Familien, die Väter. Und die hören dann auf Gottes Wort, um das dann an ihre Familien, an ihre Freunde, ihre Bekannten, ihre Nachbarn weiterzugeben. Und was mich an diesem Text so fasziniert ist diese Fröhlichkeit, diese Leichtigkeit, mit der das geschrieben wurde. Ja, also die haben was gehört. Und dann stand da, sie sollen Laubhütten bauen und sollen die Zweige da abknipsen und sollen auf ihren Dächern oder auf ihren Grundstücken diese Laubhütten bauen. Und das tun sie einfach. Das tun sie einfach. Ohne da irgendwie groß rumzudiskutieren. Wir würden vielleicht heute sagen, hat Gott das wirklich gesagt? Sollen wir wirklich rausgehen, die Bäume abknipsen und uns Laubhütten bauen? Wir würden vielleicht diskutieren, wie groß diese Laubhütten sein sollten. Wir würden vielleicht darüber reden, ob das ein Flachdach haben soll, diese Laubhütte, oder ob das ein Satteldach sein soll oder was auch immer. Und bis wir dann alles ausdiskutiert haben und uns über alles Gedanken gemacht haben, ist der Tag vorbei und wir tun dann doch nicht das, was da steht, aber wir haben ja drüber geredet. Die machen das ganz anders. Die hören etwas und die verstehen das und dann tun sie das. Und wir haben dann gerade gelesen und sie waren alle glücklich und voller Freude. Und das fasziniert mich so. Sie haben zusammengerechnet, 5 plus 5, ist logisch, ergibt 10. Also wenn Gott sagt, wir sollen dies und jenes tun, na gut, dann machen wir das auch. Das ist einfach so schön. Und ich habe mich gefragt, wie kann ich diese Leichtigkeit, diese Fröhlichkeit auch haben, wenn Gott mir etwas sagt, ich etwas lese in seinem Wort und das auch verstehe, wie kann ich mit dieser Fröhlichkeit und Leichtigkeit das dann auch einfach tun? Und ich glaube, dass die Antwort im Laubhüttenfest liegt. Dieses Laubhüttenfest, das war eins dieser drei großen Feste der Israeliten und das haben die einmal im Jahr gefeiert, so im September oder Oktober. Und da haben wir gerade gelesen, bei diesem Laubhüttenfest sind sie dann also losmarschiert auf die Berge und die Hügel, haben die Äste da abgeschnipst, haben die Bäume gefällt, alles auf den Esel gepackt, nach Hause, alles aufgebaut und haben da eine Woche drin gelebt. Und das haben die nicht einfach so gemacht, das haben die gemacht, weil das natürlich auch einen Grund hatte. Und die haben das Laubhüttenfest gefeiert aus zwei Gründen. Und zwar war der erste Grund, dass sie sich durch dieses Feiern dieses Festes in Erinnerung gerufen haben, dass Gott der Versorger ist. So ähnlich wie wir heute das Erntedankfest feiern, wo wir einfach dankbar sind, dass Gott uns versorgt mit Nahrung, mit Lebensmitteln, mit dem, was wir zum Leben nötig haben. Und das tagtäglich. Also wir haben, oder ich glaube, die wenigsten von uns, die müssen hungern. Wir haben alle irgendwie, wir werden satt. Wir können essen. Und dafür können wir dankbar sein. Und genau das war auch ein Grund, weswegen die Israeliten damals das Laubhüttenfest gefeiert haben. Und sie haben sich auch in Erinnerung gerufen, dass das nicht an ihnen lag. Sie haben sich in Erinnerung gerufen, dass es Gnade Gottes ist, dass er sie versorgt mit dem, was sie zum Leben brauchen. Und der zweite Grund, weswegen die Israeliten dieses Laubhüttenfest gefeiert haben, das war, weil sie sich daran erinnert haben, dass Gott sie aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Also viele Generationen vor diesen Leuten, von denen wir gerade gelesen haben, die waren in Ägypten, in der Sklaverei. Und die mussten dort niedrige Sklavenarbeit verrichten und die haben dafür gesorgt, dass Ägypten zu Wohlstand und Reichtum gekommen ist. Und das war die haben da 400 Jahre in der Sklaverei gelebt. Und wer denn im Geschichtsunterricht aufgepasst hat, der hat vielleicht schon mal davon gehört, dass es dann diesen einen Mann gab, Mose, und der hat das Volk Israel damals aus der Sklaverei in Ägypten rausgeholt. Und die sind dann durch die Wüste gegangen, das war ein Auf und Ab mit dem Volk Israel, 40 Jahre durch die Wüste und in dieser Wüstenzeit, da haben sie in solchen Laubhütten gewohnt. Da hatten sie keine Häuser, so wie wir das von uns kennen oder wie sie es auch später dann hatten. Die haben in Laubhütten gewohnt. Und genau daran sollten sich die Israeliten in unserer Geschichte, die das jetzt feiern sollten, sollten sich daran erinnern. Gott hat unser Volk gerettet aus der Sklaverei in Ägypten. Und auch das war einfach nur Gnade. Es war nicht, dass das Volk Israel das beste Volk war, was damals irgendwie gerade gelebt hat und Gott hat geschaut, okay, das beste Volk, okay, dann wähle ich dich. Die waren nicht besonders fromm, die waren nicht gut, die waren nicht besser als irgendein anderes Volk. Es war einfach nur Gnade, dass Gott dieses Volk erwählt hat und es aus Ägypten hinausgeführt hat. Und indem die Israeliten dann eigentlich dieses Laubhüttenfest immer feiern sollten, sollten sie sich an diese zwei Sachen erinnern. Gott ist der Versorger, der Erhalter des Lebens jeden Tag. Und Gott ist der Retter, der das Volk Israel aus Ägypten befreit hat. Und dieses Laubhüttenfest, das war ein Fest der Dankbarkeit. Sie waren dankbar für das, was Gott in ihrem Leben getan hat und die ganze Zeit tut. Und diese Dankbarkeit, die war es dann auch, die das Volk Israel motiviert hat, Gottes Wort zu halten. Nicht aus Schuldgefühlen, nicht aus Pflichtbewusstsein, sondern einfach aus tiefer Dankbarkeit. Weil Gott uns gerettet hat. Weil Gott uns versorgt. Das ist die logische Konsequenz, dass wir dann dankbar sind. Und dieses Prinzip der Dankbarkeit, die dazu motiviert, Gottes Wort zu halten, Gottes Wort zu tun, mit einer Freude und mit einer Leichtigkeit, das ist genau das gleiche Prinzip, was auch für uns heute gilt. Wenn wir Schwierigkeiten haben, Gottes Wort zu tun, dann hilft es, dankbar zu sein. Dann hilft es, dankbar zu sein für das, was Gott in unserem Leben tut. Da könnte man jetzt natürlich fragen, ja, was tut denn Gott in meinem Leben? Wofür kann ich denn dankbar sein? Und ich glaube, es sind die gleichen Dinge, die auch das Volk Israel erlebt hat. Denn wir Menschen heute, jeder von uns, der hier lebt, wir waren, beziehungsweise wir sind, manche immer noch, Sklaven der Sünde. Wir sind wie das Volk Israel damals versklavt unter die Sünde. Und wir haben da keine Möglichkeit, irgendwie rauszukommen. Und wir leiden darunter. Wir Menschen, wir leiden unter der Sünde. Und viele Menschen, die leiden auch heute noch unter der Sklaverei der Sünde. Die leiden darunter, dass sie nicht vergeben können. Sie leiden darunter, dass sie von Neid, von Hass, von Zorn erfüllt sind und das einfach nicht loswerden. Das ist schlimm. Da leiden Menschen drunter und das frisst sich in Menschen hinein. Und ich bin mir sicher, wir kennen alle Leute, die voll Zorn, voll Hass sind, die einfach nicht vergeben können, die einfach nicht vielleicht auch vergeben wollen. Und Schuld daran ist die Sünde, unter der wir alle versklavt sind. Und so, wir können uns auf den Kopf stellen, wir können tun und lassen, was wir wollen. Aus dieser Sklaverei können wir uns nicht befreien. Wir können versuchen, noch so gut zu leben. Wir können versuchen, uns an dieses Wort Gottes, so gut es geht, zu halten. Es wird uns nicht retten. Es wird uns nicht herausholen aus dieser Sklaverei. Und das hat Jesus gesehen, hat Gott gesehen und hat auch die Lösung geschafft. Und zwar ist Jesus gekommen und der Gerechte, der einzige Sohn Gottes, ist gekommen für unsere Schuld, damit wir aus dieser Sklavenherrschaft der Sünde befreit werden können. Und dieses Bild von der Sklaverei, das zieht sich ja durch die ganze Bibel. Immer wieder wird das Volk Israel daran erinnert und auch im Neuen Testament taucht dieses Bild immer wieder auf. Und das ist ein sehr eindrückliches Bild. Denn im Prinzip ist es so, dass wir alle auf dem Sklavenmarkt der Sünde stehen. Wir stehen alle in Käfigen und haben keine Chance, da jemals wieder rauszukommen. Und Jesus kommt an unseren Käfig und sagt, das Lösegeld für diesen Menschen ist bezahlt. Und dieses Lösegeld, das war sein eigenes Leben. Jesus hat bezahlt dafür, dass wir aus der Sklavenherrschaft der Sünde befreit werden können. Und das ist Gnade. Genauso wie das damals beim Volk Israel Gnade war. Und ich glaube, das ist ein Grund zur Dankbarkeit. Wenn man sich das bewusst macht, dass wir verloren waren, dass uns nichts und niemand hier auf der Welt daraus befreien konnte, dann geht es gar nicht anders, dass es uns zur Dankbarkeit führt. Und dass diese Dankbarkeit uns motiviert, Gottes Wort zu tun. Und ich sage ganz bewusst, die Dankbarkeit, die motiviert. Die schafft es nicht, dass wir Gottes Wort tatsächlich tun. Die Dankbarkeit, dass Gott uns gerettet hat und uns versorgt und uns erhält, die motiviert uns nur. Ich kann jetzt nicht, das klappt, vielleicht klappt es bei euch, bei mir klappt es nicht. Ich kann nicht sagen, okay, danke Gott, du hast mich gerettet, das ist wunderbar. Und jetzt nehme ich alles in die Hand und versuche, dein Wort zu halten. Das wird nicht klappen. Diese Maßstäbe, die hier in diesem Wort an uns herangelegt werden, die kann ich nicht erreichen, auch nicht mit Dankbarkeit. Dankbarkeit hilft mir. Aber sie schafft nicht, dass ich es auch tue. Wenn hier drin steht, wir sollen lieben, so wie Christus geliebt hat. Wir sollen vergeben, so wie Christus vergeben hat. Dann werde ich selbst mit Dankbarkeit nicht dahin kommen und das schaffen, weil es zu schwer ist. Ich kann das Wort nicht halten. Melanie hat gestern für mich Frühstück gemacht. Ich war schon ein bisschen am Arbeiten und dann hat sie die Küche zugemacht und hat Frühstück vorbereitet. Hat das ganz schön dekoriert, hat da Kerzen angemacht und mit Servietten hier und da und also hat sich richtig Mühe gemacht. Und da war ich richtig dankbar für. War richtig dankbar dafür, dass sie so ein tolles Frühstück für mich gemacht hat, ne? Und dann ging es nachher am Nachmittag darum, wer übernimmt den Putzdienst, wer wischt Staub, wer saugt durch die Wohnung. Und ich kann euch sagen, es ist mir einfach gefallen. Ich war dankbar für das, was Melanie für mich getan hat. Und ich musste gar nicht lang überlegen. Klar, ich mache das. Ich wisch Staub, ich mache den Müll raus, alles Mögliche, ne? aber das war die Dankbarkeit, die mich motiviert hat. Es war die Dankbarkeit, die mir geholfen hat, das fröhlich auch zu tun. Aber es war nicht das, was mich tatsächlich das hat machen lassen. Und genauso ist es auch mit der Dankbarkeit unserer Rettung. Die hilft uns, die motiviert uns, Gottes Wort zu tun, aber sie schafft es nicht, dass wir Gottes Wort tun. Das Einzige, was uns nämlich nur hilft, Gottes Wort zu tun, ist die Gnade selbst. Indem ich mir jeden Tag sage, ich bin auf deine Gnade angewiesen. Ich brauche deine Gnade, die mich erhält. Ich brauche deine Gnade, die mir hilft, dein Wort zu halten. Nur das kann mir wirklich helfen, das Wort zu tun. Und ich liebe das, wie Paulus seinem Freund, seinem Menti, seinem Mitarbeiter Titus das mit auf den Weg gibt. Da sagt nämlich Paulus dann in Titus 2, Verse 11 und 12, denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden, die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Und sie erzieht uns dazu, also die Gnade. Die Gnade erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von allen den Begierden dieser Welt abzuwenden und solange wir noch hier auf Erden sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Es ist die Gnade, es ist das Evangelium, was mir die Kraft gibt, Gottes Wort zu tun. Nochmal, die Anforderungen sind zu hoch. Ich kann nicht so lieben, wie Christus geliebt hat. Ich kann nicht vergeben, so wie Gott mir vergeben hat. Das geht nur, wenn die Gnade in mich kommt, wenn die Kraft, die lebensverändernde Kraft in mir wirkt und mir hilft, das zu tun. Und ich muss euch sagen, dass ich das ganz oft vergesse. Ich bin dann eigentlich derjenige, der sagt, ja, danke Gott, du hast mich gerettet, jetzt nehme ich die Zügel wieder selber in die Hand und versuche das Ding selber hinzukriegen. Und immer wieder merke ich, dass ich scheitere. Immer wieder merke ich, dass ich die Dinge nicht auf die Kette kriege. Das, was hier geschrieben steht, das schaffe ich einfach nicht. Und diese Gnade, das Evangelium, ist jeden Tag da für mich. Und die Herausforderung für mich ist, dass ich die in Anspruch nehme. Und was hilft mir? Die Gnade, das Evangelium, die Kraft des Evangeliums, jeden Tag, in jeder Situation in Beschlag zu nehmen. Mir hat geholfen, wenn ich mir die Wahrheit des Evangeliums immer wieder vorsage. Und zwar sagt die Gnade, dass ich sündiger bin, als ich mir jemals vorstellen konnte. Auch heute noch, auch jetzt noch, auch hier, wenn ich hier stehe. Sündiger, als ich mir jemals vorstellen konnte. Und gleichzeitig bin ich geliebter, als ich jemals zu hoffen mir nur vorstellen konnte. Wir erinnern uns an die Silvesternacht in Köln, wo Männer Raketen auf irgendwelche Menschenmassen geschossen haben, wo Männer Frauen in einer Art und Weise behandelt haben, die unter aller Sau ist. Und ich sage euch, jeder von uns ist dazu imstande. Vielleicht würden wir es nicht öffentlich tun, aber in unseren Gedanken haben wir nicht auch schon die Raketen auf irgendwelche Menschen geschossen? Haben wir in unseren Gedanken nicht auch irgendwas mit Menschen getan, die jenseits von Gut und Böse sind? Wir sind alle dazu in der Lage. Hier ist keiner, der nicht dazu in der Lage ist. Und das muss ich mir jeden Tag neu eingestehen. Auch wenn ich 50 Jahre mit Jesus unterwegs bin, bin ich immer noch zu solchen Schandtaten fähig. Sei es in Gedanken oder sei es wirklich. Und trotzdem, obwohl ich das weiß, obwohl ich so schuldig bin und das Potenzial habe, so viel Unheil zu tun, liebt Gott mich dermaßen, das hätte ich mir nicht vorstellen können. Und das bringt mich dazu, dass ich Gottes Wort tun kann. Weil das wahr ist. Und weil die Kraft Gottes in mir am Wirken ist, deswegen kann ich Gottes Wort tun, tatsächlich tun. Und wenn ich wieder falle und wenn ich es wieder nicht hinkriege, dann brauche ich nicht in Schuldgefühlen verfallen, sondern dann weiß ich, dass ich geliebter bin, als ich mir nie hätte vorstellen können. Und das ist das Evangelium. Und diese logische Konsequenz, die daraus folgt, wenn wir Gottes Wort hören und verstehen, die funktioniert nur, wenn wir uns das jeden Tag wieder neu sagen. Manchmal 100-mal am Tag, manchmal 5000-mal am Tag, weil wir immer wieder merken, dass wir aus uns heraus das nicht bewirken können. Und das ist schön. Das gibt eine Freiheit. Ich muss Gottes Wort nicht tun, um besser vor Gott dazustehen. Das kann ich gar nicht. Ich muss Gottes Wort nicht tun, um mir irgendwie ein gutes Pluskonto aufzubauen, damit ich dann vielleicht später mal im Himmel bei Gott ankomme, wie das in manchen Religionen der Fall ist. Das brauche ich alles nicht, weil ich das sowieso nicht kann, weil ich sowieso immer nur auf die Gnade Gottes angewiesen bin. Und wisst ihr, das wünsche ich mir für uns als Gemeinde, dass wir eine Gemeinde werden, die vom Evangelium durchdrungen ist. Die weiß, dass sie es alleine nicht auf die Kette kriegt. Die weiß, dass das Miteinander zum Scheitern verurteilt ist, wenn wir nicht das Evangelium ergreifen, die Kraft, die da drin steckt, die uns hilft, Gottes Wort zu tun. Und ich wünsche jedem, der diese Gnade in seinem Leben noch nicht erlebt hat, dass er das erlebt. Dass er erlebt, wie Schuld vergeben werden kann. Seine eigene Schuld, aber wie die Gnade auch hilft, die Schuld, die andere Menschen einem angetan haben, zu vergeben. Das ist entlastend. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Erlebt ihr das? Erlebt ihr das? Dass Gott euch die Kraft gibt, zu vergeben? Konflikte aus der Welt schafft, die vielleicht schon seit Jahren herrschen, die Zerstörung bringen. Das wünsche ich jedem, der das noch nicht erlebt hat, dass er erleben kann, dass seine Schuld weggewaschen ist. Und wir als Gemeinde, wir wollen das in die Welt tragen, wir wollen das nach Bayreuth tragen, weil wir das erlebt haben und das der Wahnsinn ist. Und wir wollen, dass das noch viele Menschen erleben, weil das ist so gut. Und ich mache euch Mut, wenn ihr das nächste Mal die Bibel aufschlagt und an eine Stelle kommt, wo ihr denkt, ja, das fordert Gottes Wort, aber ich habe Schwierigkeiten damit, ganz ehrlich. Dann versucht es nicht selbst oder sagt, okay, beiseite, schaffe ich sowieso nicht, ich suche mir irgendwie was anderes. Sondern ergreift das Evangelium, denn dort liegt die Motivation und die Kraft, das zu tun, was hier drin steht. Und manchmal fange ich an zu träumen und überlege mir, was würde denn passieren, wenn wir das tatsächlich tun würden? Wenn wir tatsächlich das Evangelium ergreifen würden, uns von dieser Dankbarkeit motivieren lassen und die Kraft, die da drin steckt, in Anspruch nehmen würden und tatsächlich das tun, was hier drin steckt. Was meint ihr, was wir für ein Zeugnis sein würden in unserer Umwelt, in unserer Umgebung? Das wäre der Hammer. Das würde uns verändern. Das würde die Stadt Bayreuth verändern. Das würde unser Land verändern. Denn das, was hier drin steht, das ist gut. Wenn wir uns hier dran halten, dann soll unser Leben gelingen. Das ist ja das, was Gott damit bezwecken wollte. Und wir können das schaffen, wenn Gott uns die Kraft dazu gibt, wenn wir das in Anspruch nehmen. Und das wünsche ich euch. Ich bete noch. Herr Jesus, hab Dank für deine Gnade, die du geschenkt hast, die du uns ja aus Gnade geschenkt hast, Herr. Wir sind schuldig an dir geworden, an Menschen geworden. Und du hast uns davon befreit. Du hast uns vergeben, damit wir vergeben können. Du hast uns Liebe geschenkt, damit wir Liebe weiter schenken können. Und wir merken, dass wir an unsere Grenzen kommen. Wir merken, dass wir das, was du von uns forderst, nicht alleine hinkriegen. Und du hast uns damit aber nicht allein gelassen. Und dafür danken wir dir. Danken dir für deine Rettung, für deine Versorgung und dass du uns hilfst, das zu tun, was du auch forderst, Herr. Das ist Gnade. Ich möchte dich bitten, dass wir da ganz neu von ergriffen werden, Herr, von deinem Evangelium, von deiner großen Liebe. Und dass wir das in unser Leben hineinkriegen, Herr. Schenk du das. Helf du, dass wir es weiter vertiefen können, diese Gedanken. Und dass wir ja dorthin kommen, wirklich alles dir so abzugeben und nicht immer selber wieder versuchen, Dinge aus eigener Kraft hinzukriegen, weil dann sind wir schon gescheitert, Herr. Danke für deine Gnade, für deine Liebe, die uns zur Verfügung steht. Amen.